SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Mit dem Rad die Mörte entlang. Die Entdeckungsreise, zweiter Teil. Der Fluss, der in den Zentralvogesen entspringt und ins Herz von Lothringen fließt. 161 Kilometer, ein bisschen sind wir schon lang. Waldige Täler, ehemalige Industrieorte. Und es geht zur wohl wichtigsten Weltkarte aller Zeiten nach Saint-Dié. Und das haben wir im ersten Teil schon gehört. Heute heißer Asphalt. Und es geht nach Baraka. Und dann ein abgebranntes, prächtig renoviertes Schloss ist zu erleben in Lünewedel und das französische Biermuseum. Jochen Marmut hat aufgepumpt und los.
Karpfen, Brasse, Barsch, Zander, Hecht. Der Leib der Fische ist geschmeidig, glatt, elektrisch geladen. Das Wasser gleitet daran entlang. Jahrelang träume ich von diesem Geruch. Ich verbringe Stunden am Ufer der Mörd.
Die Mörd ist auch meine Begleiterin. Ich bin auf 1300 Metern an der Quelle gestartet, vom Vogesenkamm ins Tal gerauscht, über Le Valentin, Blainfeng bis nach Saint-Dié. Dann durch die Ebene weiter ins Dörfchen Etival-Clairefontaine, wo mir eine Bewohnerin diese kleine Waldstraße empfohlen hat. Für Autos gesperrt, führt sie weiter nach Norden. Die zweite Hälfte der 161 Kilometer Flusslauf liegen vor mir.
Mit verbundenen Augen könnte ich die Gewässer benennen, wenn ich ihren Atem rieche. Morast und Dieselgeruch beim Rhein-Marne-Kanal. Eine mal süße, mal salzige Trägheit bei der Mörd, in deren unmittelbarer Nähe der Queller wächst, den man roh knabbert wie früher Sauerampfer.
Ich raste direkt an der Mörd an einem kleinen Wehr. Ein Angler stand kurz zuvor im Flussbett. Jetzt bin ich allein und sehe und rieche die träge Mörd. So wie Philippe Claudel es in seinen Kindheitserinnerungen festgehalten hat. Der Autor aus Dombasle-sur-Meurthe, den will ich dort morgen treffen. Sein Buch ist mir bereits jetzt ein lieber Begleiter. Ich fahre weiter durch den Wald Richtung Raon-l'Étape und plötzlich ruft jemand auf Französisch hinter mir:
Hallo, sind Sie auf großer Fahrt?
Aus einem Seitenweg kommt ein hagerer Mann auf einem sichtbar älteren, ganz normalen Fahrrad herbeigerollt und bleibt neben mir stehen. Alexandre stellt sich vor, fragt:
Wohin geht die Reise?
Ich erzähle ihm von meiner Tour entlang der Mörd und er lächelt.
Ich bin auch am Fluss entlang unterwegs. Diesmal aber fahre ich nur einen Tag. Die Mörd kenne ich gut und auch die Mosel und die Maas.
Da auch ich diese beiden Flüsse schon komplett in Frankreich abgefahren bin, können wir fachsimpeln. Er sei die Maas bis Rotterdam gefahren und Anfang des Jahres die Mosel bis Koblenz und am Rhein wieder zurück. 2 Wochen lang.
Ich wohne in der Nähe von Lunéville und ich liebe es, an Flüssen zu reisen. Da wird mir nie langweilig. Ich habe dann auch mein kleines Zelt dabei und hier, schau mal, am Dynamo hier unten, da habe ich ein Aufladegerät gebastelt für meine Powerbank. Abends ist die voll und ich habe Strom fürs Mobiltelefon und meine Lampe in der Nacht.
Alexandre, kurze Hose, T-Shirt, spitzer Bart, beugt sich zu meinem Rad runter.
Du hast ein deutsches Rad, da weiß ich nicht, ob das geht.
Sein Rad ist über 35 Jahre alt, von Peugeot. Und er liebe es einfach, sagt er. Dann wünscht er mir noch eine gute Fahrt, steckt seine Turnschuhe in die Pedalschlaufen und radelt langsam von dannen.
Ich bin 75 und werde so lange Rad fahren, wie ich kann.
Was für ein cooler Typ, denke ich. Was für eine anregende Zufallsbegegnung. Und vor lauter Begeisterung habe ich glatt vergessen, die Aufnahmetaste an meinem Mikro zu drücken. Daher haben wir die Begegnung nachgesprochen.
In den dehnbaren Stunden des Sommers reißt die Sonne aus dem Asphalt der schmalen, vom reifen Korn gesäumten Straßen glänzende und schmierige ölschwarze Stücke, die an den Reifen der Autos und Fahrräder kleben bleiben. Der Asphalt schwitzt vor Hitze, während die Grillen und Heuschrecken ihre Flügel stimmen.
Mittagshitze. Kurz hinter dem Städtchen Raon-l'Étape, das Departement Meurthe-et-Moselle hat begonnen. Wie bei Philippe Claudel kleben meine Reifen durch frischen Asphalt. Orange gekleidete, ebenfalls schwitzende Straßenarbeiter haben die Risse in der wenig befahrenen Landstraße ausgebessert. Es stinkt nach Teer. Hier und da Gärten, Kirschbäume hängen prächtig voll. Ich nasche rote, süße, warme Kugeln. Links der Meurthe stehe ich plötzlich vor einer Wand aus rot-weißen Kunststoffblöcken. Vollsperrung. Och nö, denke ich. Ich will weder zurückfahren noch die Hauptstraße nutzen. Keiner da? Rad hochheben, drüber und weiter. Die Strecke bleibt schön schattig. Dann kommt erst eine weggespülte kleine Brücke. Plötzlich liegt ein massiver roter Sandsteinbrocken auf der Fahrbahn, der sich wohl weiter oberhalb aus der Felswand gelöst hatte. Schweigend und schwitzend umrunde ich ihn und komme bald nach Baccarat.
Bonjour, je suis Frédéric, chargé d'accueil de Collection Baccarat.
Herzlich willkommen in der Collection Baccarat. Das ist die neue Ausstellung seit nun 2 Jahren. Rund 600 Stücke können Sie hier sehen. Die zeigen die ganze Geschichte des Baccarat-Kristallglases.
Frédéric. Weißes Hemd, dunkle Jeans, sportlicher Typ. Mit ihm geht es durch die modernen Ausstellungsräume der Collection Baccarat. Die Meurthe verläuft direkt unterhalb des Gebäudes, unterhalb des Gartens und hat schon vor 260 Jahren eine entscheidende Rolle für die Glashütte gespielt.
1764 war die Gründung und sie war hier, weil es hier ausreichend Wälder gab, Holz, um die Öfen anzufeuern. Das wurde auch hierher geflößt, aus den Vogesentälern. Erhitzt wird damit auf 1400 Grad. Dann verändert sich das Grundmaterial, was ja aus Sanden besteht, in flüssiges Glas. Und die Sande dazu kamen auch hier aus dem Fluss.
Einige Fakten zu Baccarat. Das Städtchen verdankt seine Entwicklung der Glashütte Sainte-Anne. Die wurde mit Erlaubnis des Metzer Bischofs und König Ludwig des 15. an den Ufern der Meurthe gegründet. Stadt und Glashütte wuchsen, Ende des 19. Jahrhunderts arbeiteten über 2000 Menschen hier. Längst ist das Baccarat-Glas ein weltweit begehrter Luxusartikel. Das Unternehmen mit Sitz in Nancy und Verwaltung in Paris gehört heute zu einer chinesischen Investorengruppe. Der jährliche Umsatz liegt bei 165 Millionen Euro. 600 Mitarbeiter gibt es noch am Standort Baccarat.
Die Fabrik ist auf der rechten Seite der Meurthe, auf 6 Hektar. Dort steht auch noch das Haus der Direktion, davor der große Hof und in der Folge die großen Anlagen, in denen die Glasöfen stehen. Die Arbeiter haben direkt daneben in den entsprechenden Reihenhäusern gewohnt. Das war damals eine gute Sache. Die konnten nämlich gratis in den Häusern wohnen.
Auf dem Hinweg bin ich an den Fabrikgebäuden vorbeigekommen, auch an den Reihenhäusern der Arbeitersiedlung. Die erste Reihe ist noch bewohnt, die zweite schon nicht mehr. Renovierungsstau, gelinde ausgedrückt. Insgesamt sieht man Baccarat, dem Ort und den Straßen rund um die Fabrik an, dass die Zeiten mal bessere waren. Aber alles hat seine 2 Seiten. Auch damals.
In Frankreich sagen wir Paternalismus, Vormundschaft. Denn die Beschäftigten hatten Vorteile, waren immer in der Nähe und versorgt. Gleichzeitig konnte man sie dadurch sehr gut kontrollieren. Und wenn die Glocken geklingelt haben, dann mussten sie antreten. Und die Öfen liefen rund um die Uhr. Wir wurden immer als königliche Kristallerie bezeichnet, weil wir seit 1823 für die Königshäuser eigene Serien an Glas aller Art hergestellt haben. Louis XVIII. Oder auch Napoleon III. Oder auch US-Präsident Roosevelt waren Auftraggeber. Und was uns immer auch wieder weitergebracht hat, waren die Weltausstellungen. Da haben wir hier immer unglaubliche Ausstellungsstücke geliefert. Allerfeinste Glaskunst, so wie dieser Brunnen aus Glas, der ist 7 Meter hoch und sprudelt. Dann der Merkurtempel, 5 auf 5 Meter, alles aus Glas.
Es sind wirklich unglaubliche Kunstwerke der Glaskunst, die hier entstanden sind. Einige hängen als Kopien in der Ausstellung, einige Originale sind zu sehen. Immer erkennbar die kantige, dreieckige, spitze Oberfläche des Glases. Typisch Baccarat eben. Ob als Whiskyglas, Karaffen, als Kronleuchter, Lüster, Stühle, Brunnen, Parfümflaschen. Gezeigt wird in kurzen Videos, wie das Kristallglas entsteht, wie es gezogen, geblasen, modelliert wird.
In den letzten Jahren haben wir für Restaurants und Bars in der ganzen Welt geliefert, wo wir präsent sind. So jüngst in Hongkong.
Und so folgt auf die ganzen königlichen Tischdekorationen und Kristallvariationen das Zeitalter des Art Deco und Jugendstil. Baccarat, bunt, verspielt, auch mal runde Formen. Dann der Kristallschmuckwelt bekannter Persönlichkeiten. Marilyn Monroe, Grace Kelly, Lady Gaga. plus Kreationen von Yves Saint Laurent, Philipp Starck und so weiter und so fort. Am Ende unseres Rundganges sinke ich erschöpft von so viel Kreation und auch ein wenig von den schwindelerregend hohen Preisen für die edlen Produkte an einem der kleinen Tische nieder im angeschlossenen Café. Über den Fluss auf die andere Seite der Stadt. Am großen Verkehrskreisel steht das prächtige Rathaus. Hohe flämische Giebel, Loire-Schloss-ähnliche Fassade. Das Hôtel de Ville wurde 1924 erbaut. Der Erste Weltkrieg hatte den Vorgängerbau zerstört. Direkt gegenüber steht die Kirche Saint-Rémy. Sie wurde 1957 neu gebaut, nachdem 1944 im Zweiten Weltkrieg ihr Vorgängerbau zerstört worden war. Die Baccarat-Fabrik wurde übrigens nie zerstört.
Ich habe Kirchen immer gemocht, habe sie häufig aufgesucht in Zeiten, als ich noch an Gott geglaubt habe, aber auch heute, da ich ohne Glauben bin. Mir gefällt ihr sonderbares Diktat der Stille, ihr Rückzug aus der Welt, noch im Herzen der lautesten Stadt. Ihre Mauern sorgen für Distanz gegenüber der Zeit, wie auch dem Irrsinn der Dinge und Menschen.
Saint-Rémy ist eine kolossale, moderne Betonkirche. Ein pyramidenspitzer Glockenturm direkt am Wasser, im Inneren dreieckige Pfeiler und 20.000 bunte Baccarat-Kristalle in den teils quietschbunten Fenstern. Ein postmodernes Mahnmal, ein Lichterlebnis, ein Ort der Stille. Frederik aus der Kristallerie hat mir empfohlen, ich soll doch auf der linken Uferseite über die kleinen Straßen und Dörfer weiterfahren. Das mache ich. Und es ist der pure Genuss. Kleine Straßen durch hügeliges Land auf und ab. Felder, vereinzelte Bauernhöfe. Orte wie Bademenil, Flin, Batimenil liegen versteckt etwas oberhalb der Mörth. Hier wird Heu gemacht, weite Getreidefelder. Dann eine matschige Furt, ich trage kurz mein Rad. Dann quert ein Fuchs, wieder Kirschbäume und weite Blicke bis zurück an den Vogesenkamm, sehr fern schon. Nach der Hälfte, gut 20 Kilometern, versuche ich auf der rechten Mörth-Seite anhand der offiziellen Radstreckenausschilderung bis nach Lunéville zu fahren und scheitere bereits nach einigen Kilometern zwischen zwei Feldern an einer T-Kreuzung. Kein Schild mehr, Schotterpiste. Ich orientiere mich am Sonnenstand, fahre nach Norden durch eine Sandgrube in einen Wald, endlos geradeaus zwischen Baumreihen. Der Forêt de Mondon. Mittendrin das Schild Militärgelände, betreten verboten. Schnell weiter also. Kaum aus dem Wald raus, steht dort wieder ein grün-weißes Radstreckenschild. Lunéville-Centre, 5 weitere Kilometer und ich rolle zum Sonnenuntergang unter Plantanen direkt vors Schloss. Tag 2 geht zu Ende.
Einige Fakten zu Lunéville. Mit rund 20.000 Einwohnern ist Lunéville das Zentrum des gleichnamigen Arrondissements. Hier fließt die Vesouse in die Mörth. In der kleinen Grafschaft entsteht ab 1702 das Barockschloss, 1730 die königliche Porzellanmanufaktur. Sie produzierte bis vor kurzem noch die Fayence de Lunéville. Auch für Stickkunst, Perlenstickerei, ist die Stadt landesweit bekannt. Entlang der beiden Flüsse verlief eine große europäische Salzroute. Das brachte Geld in die Stadt. Die Mörth war immer auch Handelsweg und Ressource. Lange Jahre stark belastet durch die Industrieanlagen der Stadt. Heute steht sie unter Naturschutz.
Et c'était l'abbé de l'abbaye Saint-Rémy qui gérait en fait en gros la ville, on pourrait dire ça comme ça.
Ursprünglich war unser Rathaus eine Abtei. Daher steht auch direkt dahinter, praktisch angebaut, die barocke Kirche Saint-Jacques. Die wird gerade renoviert und ist geschlossen.
Und deshalb treffe ich Hélène Viallet-Chabron im Schloss. Die drahtige Frau mit den kurzen braunen Haaren ist Expertin für das Kulturerbe der Stadt. Sie erzählt mir über die Macht der Abtei damals, dann die einstigen Arbeiterviertel, die im 19. Jahrhundert entstanden, und über die einzelnen Art Deco-Stadthäuser und über das Militär, die Kasernen, die es gab und noch immer gibt. Doch die Attraktion der Stadt ist das Château de Lunéville. Ein mehrflügeliger Koloss aus grau-gelbem Sandstein. Wir schlendern durch die hohen, hellen Räume, durch das Versailles Lothringens. Maßgeblich geprägt hat die Anlage der einstige polnische König Stanislas Leszczynski. Herzog von Lothringen.
Voilà. Et, là, ils vont trouver, Marie-Hélène Giscard.
Ausgangspunkt dieser Geschichte war dessen jüngste Tochter Maria. Sie sollte verheiratet werden mit dem französischen König. Und da hat man dem König von Polen-Litauen eben einen Handel angeboten. Seine Tochter kommt nach Paris und er bekommt die Herzogtümer Lothringen und Bar. Er hatte allerdings keine wirkliche politische Macht, sondern konnte sich ausleben am Hof, sich um kulturelle und wissenschaftliche Projekte kümmern. Als er 1737 ankommt, ist das Schloss schon weitgehend fertig. Er wird weiter die Räume gestalten und vor allem die Gärten. Er war es auch, der die sogenannten Automaten hier hat aufbauen lassen. Das waren sich bewegende Figuren rund ums Schloss.
Über 20.000 Quadratmeter Innenräume und ein Park von 19 Hektar. Eine barocke Anordnung kleiner Teiche, schattiger Bauminseln, Wege und Wasserläufe. Es ist eine wuchtige Anlage mitten in der Stadt. Mir fällt auf, dass recht wenig Inventar in den Räumen und Sälen steht. Auch die Schlosskirche sieht aus wie neu. Alles eine Folge des Brandes. Im Januar 2003 brach in der Schlosskirche bei Renovierungsarbeiten ein Feuer aus, das die Kirche und einen großen Teil der Wohnanlagen verwüstete.
Ja, seit dem Feuer ist viel passiert. Es wurde teils weggeworfen, teils restauriert und Schritt für Schritt ist fast das gesamte Schloss wiederhergestellt worden.
Stadt und Land sammelten damals große Spenden. Viele Millionen wurden investiert. Rund 400 Menschen arbeiten täglich an der Restaurierung. 2026 sollen die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Und was wurde aus Stanislas Leszczynski, dem polnischen König, Herzog von Lothringen?
Auch wenn die Gärten noch da sind, viele der Dekorationen, Skulpturen, Automaten wurden nach seinem Tod 1766 vom Prinz von Schwetzingen gekauft. Dort gibt es immer noch einige. Schwetzingen ist übrigens die Partnerstadt von Lüneville. Und das Schloss wurde seitdem noch bis vor kurzem vom Militär genutzt.
Mit dem Abgang des Stanislas Leszczynski wurde auch das unabhängige Lothringen 1766 endgültig Frankreich zugesprochen. Ich erzähle der staunenden Hélène noch, dass des Königs älteste Tochter Anna Leszczynska mit nur 18 Jahren in Zweibrücken verstarb und in der Klosterkirche von Gräfenthal im Bliesgau bestattet wurde. Eine saarländisch-polnisch-lothringische Verbindung, die auch irgendwie zum Schloss von Lüneville gehört. Ich rolle vom Schlosshof, vorbei am Reiterstandbild von General Lassalle, stadtauswärts. Die Mörth macht hier einen Bogen mit vielen Teichen, Waldflächen, biegt sich wie eine Schlange Richtung Norden. Ich entscheide mich für eine Aussichtsstrecke über den Leomont. Entlang der Höhenlinie wird mir beim Blick zurück klar, von hier ist ein letztes Mal der Vogesenkamm zu sehen. Über 120 Kilometer entfernt liegt die Quelle der Mörth hinter mir. Vor mir dagegen stehen urplötzlich flache Figuren aus Blech am Wegerand, in der Hecke. Sie bilden Soldaten nach. Franzosen mit Bajonett in Blau, Deutsche mit Pickelhaube in Grün.
Einige Fakten zum Leomont-Hügel. Der langgezogene Höhenrücken war im September 1914 Schauplatz einer der lothringischen Grenzschlachten. Das Deutsche Reich attackierte, mehrere französische Regimenter verteidigten, zunächst erfolgreich. Nach 3 Tagen zogen die deutschen Truppen wieder ab. Zurück blieben von Granaten zerstörte Dörfer und Landschaft. Das Denkmal auf dem Hügel zeigt einen Soldaten der französischen Armee. 1920 errichtet, 1940 von der Wehrmacht zerstört, 1950 erneut errichtet.
Der Blick von hier oben ist fantastisch. 360 Grad rundum. Ein kleines Holzkreuz trägt die Namen von Jean, Paul, Louis, Henri, einige der hunderte Gefallenen am Hügel von Leomont. In der einst vernarbten Landschaft stehen heute Mirabellenbäume. Friedlich hängen sie in diesem Sommer voll mit Früchten.
Ich stürze mich mit dem Fahrrad den Hohlweg hinunter, der hinter dem Friedhof von Dombasle, meiner Geburtsstadt, der Stadt meiner Kindheit, meiner heutigen Stadt, zum alten Sportplatz von Sommervilla führt, den wir zum Spielen nutzen. Ich radle mit geschlossenen Augen und werfe den Kopf nach hinten, berausche mich am Duft der Blüten und der fiebrigen Freude, die der Frühling jedes Jahr von neuem mit sich bringt. Die Tage werden ab jetzt endlos sein, genau wie unser Leben.
Dombasle-sur-Meurthe. 10.000 Einwohner, hier fließt der Sanon in die Meurthe. Hier trifft der Rhein-Marne-Kanal auf die Meurthe. Ich rolle bergab in die Industriestadt, quere das Viertel Le Maroc. Hier stehen 450 identisch gebaute Doppelhäuschen, wie man sie aus Belgien oder den Niederlanden kennt. Sie wurden 1939 für die Arbeiter für und von der Chemiefabrik Solvay errichtet. Nicht wenige kamen aus Nordafrika nach Le Maroc. In Dombasle wurde 1962 Philippe Claudel geboren. Regisseur, Schauspieler, Schriftsteller. Autor von Die grauen Seelen oder auch Monsieur Lin und Die Gabe der Hoffnung. Sein Buch Parfums, der Duft meiner Kindheit, begleitet mich nun schon eine Weile. Eigentlich wollte ich mich hier mit ihm treffen, aber er ist nicht zu Hause, wie er mir später schreibt. Also stehe ich etwas ratlos rum, zwischen Bahngleisen, Kanal und staubigem Parkplatz vor einer dieser typischen Arbeiter-Reihenhäuschen. Und mit einem Schlag erkenne ich die Gasse wieder. Hier wohnt im Film Enfance der 13-jährige Jimmy, der unter schwierigen Verhältnissen aufwächst. Alkohol, Drogen und Arbeitslosigkeit in einer französischen Arbeiterstadt. Das ist das Hauptthema in Philippe Claudels Film. Es ist eine Jugend im kleinstädtischen Frankreich, die dieser Film exemplarisch darstellt, aber ganz klar verortet in Dombasle-sur-Meurthe. Claudel selbst hat 2016 in einem Interview dazu gesagt:
Cette ville, très curieusement, tout le début des années 70.
Diese Stadt hat sich wenig verändert. Weder das Stadtbild noch seine Bewohner. Und das ist der Charakter dieser Stadt. Bestimmt von der großen Chemiefabrik und der Industrieanlage. Sie gibt Arbeit. Und so gibt es seit jeher eine Mittelschicht und eine Unterschicht. Wobei auch einige Teile der Stadt sich wirklich nicht weiterentwickelt haben.
Gegenüber quietscht und rattert die Chemiefabrik. Kalksteine werden gebrochen, dann vermischt mit Salz, die sogenannte Solvay-Methode. Macht daraus Soda, Natriumcarbonat, der Grundstoff für unzählige Wasch- und Reinigungsmittel. Solvay ist ein belgisches Unternehmen, hat 9000 Mitarbeiter weltweit und verzeichnet fast 5 Milliarden Euro Umsatz. Ein Global Player, auch an der Meurthe. Ich verlasse den Ort entlang des Rhein-Marne-Kanals, der direkt unter den Industrieanlagen durchführt. Vorbei an jungen Maghrebinern in Ganzkörperschutzanzügen, die in einer schattigen Ecke ihre Mittagspause machen. Und erinnere mich an das, was Philippe Claudel mal übers Fahrradfahren an der Meurthe gesagt hat.
Et moi je me retrouvais progressivement seul avec mon vélo.
Mein Fahrrad, das war mein Pferd, mit dem ich ausgeritten bin. Damit bin ich einfach überall rumgefahren. Das war meine Art, Freiheit zu fühlen, meine Art zu leben.
Die Orte am Kanal gehen ineinander über. Schon bin ich in Varangéville. Hier gibt es das letzte Salzbergwerk Frankreichs, La Mine de Sel. In 160 Metern Tiefe werden jährlich 500.000 Tonnen Steinsalz gefördert. Für die Sodafabrik nebenan oder als Streusalz. Leider ist ein Besuch nur vormittags möglich. Also überquere ich in der Mittagshitze Kanal und Meurthe und fahre ins gegenüberliegende Saint-Nicolas-de-Port.
Et donc les bâtiments ici, ce sont les bâtiments d'origine de la brasserie.
Das hier sind noch die Originalgebäude der Brasserie. Sie wurden 1931 errichtet und das im Art Deco-Stil. Sie sind als historische Denkmäler geschützt, also der Brauraum selbst, aber auch die Fassade.
Erik Tschitschmann. Weißer Bart, weiße Haare, weißes T-Shirt und ein verschmitztes Lächeln. Der Präsident des Vereins, der sich um das französische Biermuseum hier in Saint-Nicolas-de-Port kümmert, sitzt inmitten zahlloser Bierdevotionalien. Er erklärt, dass das Gebäude ein gutes Beispiel ist für die vielen Art Deco-Bauten rund um Nancy. Ein Industriegebäude, das 1931 mit Stahlarmierung und Beton gebaut wurde. Warum aber hier?
Weil es hier zuvor schon eine kleine Brauerei gab und weil die Meurthe das nötige Wasser zum Bierbrauen lieferte. Die Fässer wurden verschifft über den Meurthe-Kanal und mit dem Zug transportiert entlang der Meurthe.
Die Lothringer Familie Moreau kaufte und vergrößerte die Brauerei, errichtete dann den Brauturm im Art Deco-Stil, inklusive feiner Mosaiken, die den gallischen Hahn ganz in Rot mit Bier zeigen, großen Kupferkesseln und riesigen Fenstern mit Messingeinfassung. Gebraut wurde bis 1986.
Das Bier hieß tatsächlich Bière de Saint-Nicolas. Es waren verschiedene Sorten, die auch später noch hergestellt wurden, als der belgische Konzern Stella Artois die Brauerei schon gekauft hat. Das Originalrezept ging aber verloren. Also wenn jemand die Rezeptur noch hat, bitte melden.
Vorbei an der gigantischen Kathedrale von Saint-Nicolas-de-Port fahre ich zurück an den Kanal und immer entlang Industrieanlagen, riesigen Salinen, blendend weißen Hügeln und Salzteichen. Die letzten 25 Kilometer sind gut ausgebauter Radweg. Durch Nancy wechsle ich von der Kanalstrecke wieder an den Fluss, erreiche nördlich der lothringischen Hauptstadt ein großes Wehr. Hier ist die Mörth ein richtig breiter Fluss. Einige Jugendliche planschen im Wasser, das aber ziemlich streng nach Kläranlage riecht. Dann eine letzte Allee direkt am Fluss, bis der Radweg an einer Landspitze endet. Von Westen kommt die Mosel, nimmt die Mörth in sich auf. 161 Kilometer Flusslauf, von den Vogesen bis ins Herz Lothringens. Ich blicke noch eine Weile stumm auf die ruhigen Wellen und lasse die Fahrt Revue passieren. La Mörth, Avelo.
Das Träumen am Wasser entspricht meinem unbeständigen Wesen am ehesten, denn ich bekomme mich nicht einmal selbst zu fassen. Flüsse beruhigen mich und nehmen mich mit.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.